Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
22% mehr Lohn, das kann sich sehen lassen. So viel bekommen Beschäftigte künftig mehr, die den Mindestlohn verdienen. Der soll im Herbst nämlich auf 12 Euro erhöht werden.
Es wird keine massiven Verluste von Arbeitsplätzen durch die Erhöhung des Mindestlohns geben, sondern die Studien, die wir haben, zeigen, die gesamte Wirtschaft wird ein Stück produktiver und wir steigern die Kaufkraft in Deutschland.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil war das. Die Arbeitgeber sehen das natürlich etwas anders, dazu gleich mehr in dieser Sendung. Außerdem, elektrische Lastenräder sollen die Städte vor dem Verkehrskollaps retten. Mein Name ist Gerhard Schröder, schön, dass Sie dabei sind. Wir bestellen immer mehr online, auch dank Corona natürlich. Es ist ja auch so einfach und bequem. Kleidung und Medikamente, Bier, Milch oder Salat aus dem Supermarkt. Ein paar Mausklicks genügen und kurze Zeit später steht dann der Zusteller schon vor der Tür. Das ist verlockend einfach, führt allerdings auch dazu, dass die Straßen noch voller werden. Also noch mehr Stau, noch mehr Lärm und Abgase und natürlich auch noch mehr zugeparkte Fuß- und Radwege. Das allerdings soll sich jetzt ändern. Cargo Bikes heißt das Stichwort. Das sind speziell auf den Gütertransport zugeschnittene Lastenräder mit E-Motor. Die sollen den innerstädtischen Verkehr entlasten. Damit das gelingt, muss allerdings die gesamte Lieferkette etwas umgekrempelt werden. Wie das gehen soll, das weiß Thilo Schmidt.
Da steht sie, die Ono, das E-Lastenrad des Berliner Startups Ono Motion. Und es hat eher die Anmutung eines Kleinwagens als die eines Fahrrades. 3,40 Meter lang, 2,05 Meter hoch, 1,16 Meter breit. 25 Stundenkilometer schnell, Reichweite mit einem Akku 30 Kilometer.
Wir haben jetzt vor uns ein ganz großes XXL-Lastenfahrrad, was einen Container hat, der abnehmbar ist und in dem ungefähr 2 Kubikmeter passen, bis zu 200 Kilogramm.
Inga Töller von Ono Motion schwingt sich in die Fahrerkabine, ich mich aufs Trittbrett. Und sie fährt quer über das Werksgelände. Ono Motion hat das Cargo Bike mit Logistikdienstleistern gemeinsam entwickelt und es soll nicht weniger als die Lieferung auf der letzten Meile revolutionieren.
Damit können wir sozusagen Radinfrastruktur nutzen, wir können durch Parks fahren.
Auf der Ladefläche ist ein Container auf Rollen befestigt, groß wie ein Kleiderschrank, mit Schiebetüren auf beiden Seiten.
Können wir mal aufmachen?
Ja.
Abgeschlossen
mit dem, wir haben hier so ein RFID-System, mit dem kann man sowohl das Fahrzeug starten als auch.
Die Onos fahren für Hermes, UPS oder DPD. Sie stellen neben Paketen auch Eiscreme, Biokisten und sogar Möbel zu. In mittlerweile 10 deutschen Städten und Ballungszentren haben die E-Lastenräder von Ono Motion Dieseltransporter ersetzt.
Also man muss sich ja auch vorstellen, dass der Umstieg von so einem Transporter, wo es warm ist und wo man drin sitzt, irgendwie was anderes ist, wenn man auf einmal auf so ein Cargo-Bike umsteigen soll. Aber auch da haben wir eigentlich ganz positive Erfahrungen gemacht. Also wir haben ja immer den Wetterschutz, der ist einmal von oben und von vorne und von einer Seite und von unten.
Aber der Wechsel des Verkehrsmittels alleine macht noch keine Revolution auf der letzten Meile. Zwar kann ein Lastenrad unter bestimmten Umständen einen Kleintransporter ersetzen, aber damit ist es nicht getan. Denn die Zustellfahrzeuge starten bislang ihre Touren an den Logistikzentren am Stadtrand.
Egal welches Lastenfahrrad man einsetzt, braucht man ein Umdenken in der Infrastruktur und in der Logistik für die Prozesse. Wir müssen davon ausgehen, dass wir die letzte Meile der Zustellung, also das ist die, die dann zum Kunden geht, dass wir dafür Mikrodepots brauchen oder Microhubs.
Mikrodepots, kleine Depots für die Zustellung in 3 bis 5 Kilometer Umkreis, können in Parkhäusern eingerichtet werden, die durch den Rückgang des Innenstadthandels nicht mehr ausgelastet sind, an Tankstellen oder als mobile Depots auf Anhängern. Es können einfache Gitterboxen sein oder Ladenlokale mit Sozialräumen für die Mitarbeiter. Und weil die Lastenräder weniger transportieren können, müssen die Fahrer während einer Tour mehrmals zum Mikrodepot zurückkehren und den Container neu beladen. Der DPD-Store im Erdgeschoss eines Wohnhauses in Berlin-Friedrichshain. Vorne im Ladenlokal kann man Pakete abgeben, abholen oder einen Kaffee trinken. In einem weiteren Raum das Mikrodepot. Storeleiter Tom Irke.
Am Morgen werden dann die Pakete aus dem Depot auf den E-Crafter oder E-Sprinter geladen, werden dann quasi zum Mikrodepot verbracht. Die Zusteller, die in diesem Gebiet unterwegs sind, bekommen hier die Pakete, schlagen diese auf die Lastenräder um und gehen dann hier in diesem Gebiet in Zustellung.
Zum Beispiel mit Ben Schober. Er bringt die Waren mit dem Lastenrad zum Kunden.
Ja, auf jeden Fall. Das ist einer meiner Traumjobs, die ich jetzt endlich wahrnehmen durfte.
Ein bisschen Schulung ist schon nötig. UNO-Fahren ist nicht das gleiche wie Fahrradfahren. Das Lastenrad wiegt 325 Kilogramm. Ein Schwerlaster auf dem Radweg, sagt Ben Schober. Auf jeden Fall ein Hingucker.
Man wird sehr oft gefragt, was das jetzt ist, ob das neue E-Mobilität ist. Dann erklärt man als Zusteller, wenn man dafür Zeit hat, wie das abläuft. Und die Leute sind wunderbar oder begeistert davon.
Dass die Paketzustellung mit dem Lastenrad sinnvoll ist, macht diese Gleichung deutlich. Sven Scholz bei DPD-Teamleiter Zustellung Berlin-Mitte.
Mehr als 60 bis 70 Kilometer fährt ein Transporter in der Stadt am Tag nicht.
Das heißt, wenn man jetzt die Anfahrt vom Depot nochmal abzieht, sind das auch bloß irgendwie 10, 20 Kilometer?
Ganz genau.
So. Also das eigentlich 10, 20 Kilometer Start, Stopp, Stop and Go mit dem Verbrenner?
Ja.
Bis 2025 will DPD in 23 deutschen Großstädten die Zustellung auf der letzten Meile komplett auf Elektromobilität umstellen. Einen Gutteil davon auf Lastenräder. Dafür müssen die Städte aber fahrradfreundlich werden, sagt Jens Hilgenberg, der beim Bund für Umwelt- und Naturschutz den Bereich Verkehrspolitik leitet.
Was entscheidend ist, ist, dass sich in den Stadtverwaltungen jemand des Problems annimmt, des Problems der zugeparkten Radwege, der zugeparkten Fußwege, des enorm steigenden Verkehrsaufkommens durch die Zunahme an Online-Bestellungen, an Online-Lebensmittelbestellungen und Ähnlichem. Da muss sich jemand in der Stadtverwaltung bewusst sein, dass das ein Problem ist und muss das Problem lösen wollen.
Ebenfalls von der Straße verschwinden könnten irgendwann die Transporte von den Depots zu den Mikrodepots. In Städten mit Straßenbahnnetz könnten Cargo-Trams, Güterstraßenbahnen, die mittlere Meile bedienen.
Also dass ich tatsächlich mit Straßenbahnpäckchen zu den Mikrodepots bringe. Das ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik. Da gibt es erste Pilotprojekte. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Der Onlinehandel steigt nicht erst seit der Corona-Pandemie rasant an. Nach einer Studie des Bundesverbandes Paket und Logistik werden 2028 neunmal so viele Pakete verschickt werden wie 2018. Besonders zu nimmt dabei der innerstädtische Güterverkehr.
Thilo Schmidt über Cargo-Bikes und wie sie den innerstädtischen Lieferverkehr entlasten könnten. Weniger als 12 Euro soll niemand in Deutschland mehr verdienen. So will es die Bundesregierung. Ab Oktober soll der Mindestlohn erhöht werden, eben auf 12 Euro. Für die Beschäftigten bedeutet das ein stattliches Plus von 22% mehr Lohn. Die Arbeitgeber finden das überhaupt nicht lustig. Das wurde heute auch im Bundestag bei der Anhörung zum Mindestlohngesetz deutlich. Klar, dadurch kommen höhere Kosten auf die Unternehmen zu, aber es geht auch ums Grundsätzliche. Darf der Staat so einfach in die Lohnpolitik der Unternehmen eingreifen? Steffen Kampeter, der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands BDA, meint nein.
Für uns ist das ein schwerer Eingriff in die Tarifvertragsautonomie. Durch diesen Vorschlag werden weit über 100 Tarifverträge und sehr, sehr viele Lohngruppen ausgehebelt. Hier werden Tarifverträge außer Kraft gesetzt.
Aber der Mindestlohn wird wohl trotzdem kommen, Jonas Ochsmann berichtet.
Was kommt noch dazu, wenn wir von dem Baum stammen?
Es ist Nachmittagsbetrieb im Café der Bäckerei Schäfers in Wolmirstedt, einer Kleinstadt in der Nähe von Magdeburg.
Naja, erstmal liebe ich den Job. Ich habe den nicht nur erlernt, damit ich Geld verdiene, sondern weil ich es einfach auch gerne tue.
Bianca Müller-Kias begann kurz nach der Wende eine Ausbildung zur Bäckereiverkäuferin. Dafür musste sie nach Niedersachsen gehen, weil es im Osten keine Ausbildungsplätze gab. Danach wollte sie aber zurück nach Magdeburg.
Durch eine Freundin, die sagte mir, eine Stelle ist frei. Und seitdem bin ich bei Schäfers, seit 20 Jahren, ja.
Seitdem hat sich viel verändert.
Also Aufwand ist erheblich mehr geworden und verdichtet hat sich's auch, ja. Die Kartons wiegen bis zu 11 Kilo. Das muss man natürlich auch körperlich abkönnen. Und wir haben viel mehr Fastfood.
Die Branche boomt, aber die Löhne steigen nicht. Obwohl Müller-Kias mittlerweile die Filiale leitet, verdient sie, wie alle ihre Kolleginnen, noch unter 12 Euro. Ihr Mann, der nach der Wende umschulen musste und 13 Jahre auf Montage war, kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten. Müller-Kias hat sich deshalb schon fast daran gewöhnt, dass sie ihren Lohn durch Gelder der Arbeitsagentur aufstocken muss.
Viele von uns sind Aufstocker, gerade die Alleinerziehenden, die eben bloß den Teilzeitjob haben. Und ich finde, das kann es nicht sein. Wenn ich arbeiten gehe, muss ich erwarten, dass ich davon leben kann, ohne noch zusätzlich zum Amt zu gehen. Oder Angst zu haben, in die Altersarmut falle.
Wer unter 12 Euro verdient, lebt in Deutschland statistisch gesehen an der Grenze zur Armut. Das betrifft besonders viele Beschäftigte in Ostdeutschland. Ab Oktober will die Regierung den Mindestlohn von derzeit 9,82 Euro auf 12 Euro erhöhen.
Für einen FIA-Leiter macht es 100, 150 Euro mehr, aber es macht eben viel aus bei den Quereinsteigern, bei den Ungelernten. Davon haben wir viele.
In Deutschland bekommen mehr Frauen als Männer Mindestlohn. Insgesamt würden von der Erhöhung über 6 Millionen Beschäftigte profitieren. Viele arbeiten in der Gastronomie und im Hotelgewerbe, im Einzelhandel, in der Lebensmittelproduktion oder im Transportwesen. Branchen, in denen die Gewerkschaften schwach sind, Branchenmindestlöhne und Tarifverträge die Ausnahme sind.
Selbstverständlich ist der Mindestlohn ein Erfolgsmodell.
DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzel.
Er hat vor allem im Osten der Bundesrepublik Deutschland massive Lohnerhöhungen gebracht, zum Teil bis zu 20%.
In den 90er Jahren hat die Gewerkschaft für Nahrung, Gaststätten, Genuss, kurz NGG, den Mindestlohn auf ihre politische Agenda gesetzt. Damals ein heikles Thema für die Gewerkschaften. Weil sie selbst vor allem in den Dienstleistungsbranchen nicht mehr in der Lage waren, angemessene Löhne durchzusetzen, sollte der Staat eine Untergrenze festlegen. 2015 führte die Große Koalition dann den allgemeinen Mindestlohn von 8,50 Euro ein. Seitdem entscheiden Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsam in einer Mindestlohnkommission über laufende Erhöhungen.
Das Problem ist gewesen, der Einstieg war zu niedrig. Wir haben uns weitestgehend an der Tarifentwicklung orientiert, aber wenn man zu niedrig einsteigt, hinkt man insgesamt der Entwicklung bei den Tariflöhnen natürlich hinterher, ist klar. Deshalb waren wir der Meinung, kann man da auch mutigere Schritte machen, das ist mit den Arbeitgebern aber nicht zu machen gewesen.
In den letzten 7 Jahren ist der Mindestlohn um 1,32 Euro angestiegen, ein Plus von 15,5%. Aus Sicht der Gewerkschaften zu wenig. Sie unterstützen die geplante Anhebung auf 12 Euro.
Als Arbeitgeber wissen wir, dass Löhne verdient werden müssen.
Sagt dagegen Steffen Kampeter vom Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA.
Womit wir ein Problem haben, ist, dass Tarifverträge, die von Gewerkschaften und Arbeitgebern geschlossen werden, die auch unter bestimmten Lohnhöhen sind, dann die Politik sagt, Edge, das haben wir nicht so ernst gemeint mit dem Grundgesetz, wo ihr diese Freiheit habt, solche Tarifverträge abzuschließen. 12 Euro sind ein politischer Lohn.
Der Verband erwägt nun eine Verfassungsklage gegen die staatliche Einmischung. Und er fürchtet auch negative wirtschaftliche Folgen.
Und es wird in manchen Regionen, wo das Lohnniveau relativ niedrig ist, wie in Teilen der neuen Bundesländer, sicherlich auch unmittelbare ökonomische Wirkung geben. Die mittelfristige ökonomische Wirkung ist, dass der Staat, wenn er einmal in die Lohnfestsetzung eingreift, das zu einer dauerhaften Einrichtung machen wird.
Die Kopenhagen noch. Das ist Rosinen, Schokolade.
Die Unternehmen haben immer Ausreden, warum sie es denn gerade mal nicht können. Aber wir sehen ja, wozu es führt. An jedem Laden, dem man hingeht, in jedem Handwerksbetrieb steht, wir brauchen Leute. Aber dafür muss man auch heutzutage dementsprechend bezahlen, auch in Mitteldeutschland.
Sagt Bianca Müller-Kias. Schon seit Jahren engagiert sie sich für die Gewerkschaft NGG. Sie vertrat ihre Kolleginnen in den Tarifverhandlungen mit Schäfers Ende letzten Jahres. Aber obwohl der Mutterkonzern Edeka in der Pandemie Rekordgewinne eingefahren hat, sollten die Löhne nicht erhöht werden.
Sie dachten wahrscheinlich, der Mindestlohn kommt sowieso nicht, aber wir waren der festen Überzeugung, dass er kommt. Und aufgrund dessen, weil es keine armutsfesten Löhne gewesen wären, haben wir die nicht unterschrieben.
Für Müller-Kias sind 12 Euro nur ein Anfang.
Der Mindestlohn von 12 Euro kann eigentlich nur die Basis sein, auf der man Tarifverhandlungen führt. Ich sag mal so, 12 Euro klingt viel, aber eigentlich, um eine gute Rente zu kriegen, ist es noch zu wenig.
Für Stefan Körzel vom DGB ist wichtig, dass die Umsetzung der Mindestlohnerhöhung in den Unternehmen auch überprüft wird. Zuständig dafür ist der Zoll, der Unternehmen stichprobenartig kontrolliert. Vor Pandemiebeginn stellte der fast 7000 Verstöße gegen den Mindestlohn fest. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen, vermutet Körzel.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sagt, es sind bis zu 2,4 Millionen. Wir reden hier über kriminelle Arbeitgeber, die organisiert Mindestlohnumgehung machen. Wir bemängeln, dass es zu wenig Kontrollen gibt und dass Kontrollen zum Teil in der Zeitung angekündigt werden.
Betrug bei der Arbeitszeit sei die häufigste Methode der Mindestlohnumgehung, sagt Körzel. Eine Pflicht zur elektronischen Erfassung der täglichen Arbeitsstunden könnte Tricksereien erschweren. Doch dazu konnte sich die Bundesregierung bislang nicht durchringen.
Jonas Oxmann über die geplante Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro.